Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den würfeligsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu. Heute ist Le Brett, das heißt Brettspiel-Sonderfolge bei Insert Moin. Das ist unser Format, bei dem wir über 2, 3 oder sogar 4 heute Brettspiele reden. Und dazu habe ich mir meine 2 Brettspiel-Kumpanen eingeladen, Daniel und Stefan aus München. Wunderschönen guten Morgen, ihr beide.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Daniel, du bist natürlich von der SZ und fleißiger Spieler und triffst dich öfter mit Stefan, der auch unter aka Krimi Master bekannt ist und in letzter Zeit ja auch bei den Prädagogen mitpodcastet. Wir sind hier zusammen wieder, um über Brettspiele zu reden, und wir können auch direkt mit einem eingelösten Versprechen anfangen. Wir haben vor 2 Folgen, glaube ich, über die Kennerspiele des Jahres gesprochen und dort auch gesagt, Heaven and Ale wollen wir uns auf jeden Fall anschauen, beim Pegasus Verlag erschienen, von den Herren Kiesling und Schmidt, und haben das jetzt auch eingelöst, haben fleißig Heaven and Ale gespielt und Bier gebraut und im Kloster rumgerannt, und deswegen wollen wir damit auch direkt einsteigen. Heaven and Ale, wer mag mal zusammenfassen? Daniel, du hast doch bestimmt total Lust, die Zusammenfassung zu machen. Um was geht's bei Heaven and Ale? Bier und Kloster habe ich ja schon angesprochen.
Genau, das sind eigentlich schon die wichtigsten Kernfaktoren, Bier und Kloster. Und wenn man sich das Brett anguckt, dann schaut man erstmal, dass man vor einem so ein kleiner Biergarten, ein Garten, ein Klostergarten vor jedem aufgebaut wird. Jeder hat seinen eigenen kleinen Klostergarten. Und in der Mitte ein Brett, um das wir herumlaufen, bei dem man an verschiedenen Stationen die ganzen Zutaten einsammelt. Also Hopfen, Malz, Wasser, Holz, um den Ofen und das Kessel anzuheizen. Hab ich was vergessen? Weizen? Nein, Hopfen haben wir schon. Ich habe Brauereiwesen studiert, ich müsste das eigentlich wissen, eine Zeit lang. Aber wenn man das studiert hat, merkt man auch schnell, wenn man das Spiel spielt, dass das Thema zwar schon Teil des Spiels ist, aber wenn man dann anfängt, dann die einzelnen Zutaten einzusammeln, dass man dann irgendwann vergisst, dass es eigentlich um Bier geht. Heißt, was macht man in dem Spiel? Man setzt seine Figur, und ähnlich wenn man Tokaido gespielt hat, ein Spiel, bei dem man durch Japan geht, ist es hier so, dass immer der am weitesten hinten ist, ziehen darf. Ist richtig so, oder?
Ja.
Genau, dann darf man halt, wenn man auf ein freies Feld geht, kann man das, was da dort liegt an den Ressourcen, sofort in seinem Klostergarten verbauen. Entweder auf die Sonnenseite oder auf die Schattenseite.
Ja, das ist eine ganz coole Mechanik. Das ist eine ganz coole Mechanik mit der Sonnen- und Schattenseite, Stefan, denn sie haben 2 unterschiedliche Auswirkungen.
Also zum einen muss man sagen, dass die Sonnenseite doppelt so teuer ist. Also auf diesem Plättchen steht eben irgendein Wert drauf, und wenn er jetzt drauf...
Im echten Leben.
Ja, die Sonnenseite ist immer die teurere. Wenn dann 3 Wasser draufsteht und man möchte dieses Plättchen gerne haben, dann muss man eben 6 bezahlen, wenn man es auf die Sonnenseite legt, und 3, wenn man es auf die Schattenseite legt. Für die Schattenseite bekommt man später Geld, wenn man die entsprechenden Plättchen wertet. Und für die Sonnenseite bekommt man den entsprechenden Rohstoff. Und da muss man eben versuchen, so ein gutes Gleichgewicht zwischen diesen beiden zu finden. Denn auf der einen Seite braucht man das Geld, um eben neue Plättchen zu kaufen, aber möchte natürlich die Rohstoffe weiter vorantreiben. Also es geht darum, möglichst ein ausgewogenes Verhältnis zu bekommen, um sein Bier zu brauen.
Genau, und mit Rohstoffen meinst du im Endeffekt Siegpunkte, weil das ist nämlich immer ein bisschen der Knackpunkt. Wenn man zu schnell und zu viel auf die Sonnenseite des Lebens schaut, dann hat man zwar irgendwie Siegpunktleiste vorangetrieben, aber hat 0 Kohle, um überhaupt irgendwie was im Spiel weiter voranzutreiben. Und das muss man auch wirklich zu spüren bekommen im Spiel, dass man immer so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sonnen- und Schattenseite macht. Und wenn du nur Geld hast, dann bringt's ja auch nichts, weil du dann eben nicht auf dieser Leiste hoch genug kommst. Und das ist interessant. Man kann das bei diesem Spiel tatsächlich schaffen, sich so zu verbauen, dass man mit 0 Siegpunkten rausgeht. Das ist mir auch echt fast in keinem Brettspiel bisher begegnet, dass man mit Minuspunkten am Ende dastehen kann, wenn man es falsch angeht, diese Bierbrauerei.
Das hat auch einen schönen Motivationsschub gehabt, als Stefan mir das Spiel erklärt hat und meinte so, naja, in der ersten Partie wirst du wahrscheinlich 0 Punkte holen, weil deine Rohstoffe gar nicht über diesen Punkt, ab dem gewertet wird, hinauskommen. Das war eine schöne Einleitung für das Spiel.
Das habe ich nur gesagt, weil ich dir einen Zugang geben wollte, das soll dir nicht passieren. Das
ist auch nicht passiert. Ich habe mich angestrengt, es ist auch nicht passiert.
Es ist nämlich eigentlich relativ leicht zugänglich. Also wenn man die Regeln erklärt, so wie wir es gerade auch so getan haben, klingt das nicht so schwierig. Aber die Umsetzung des Ganzen dann und wirklich am Ende dann so dazustehen, dass man Punkte bekommt, das ist schon mal die erste Hürde. Also ich hatte es nicht selten, dass ich jetzt Anfänger hatte, die danach dran gesessen sind und wirklich 0 Punkte hatten. Das kann passieren, das war sogar die Regel. dass die Leute wirklich mit wenig Punkten am Ende dran standen. Obwohl die Regeln an sich nicht schwierig sind. Es geht wirklich um dieses, wie kombiniert man das Ganze und wie macht man das? Und häufig ist es halt so, dass man sich so schwer trennen kann. Also man hat sich irgendwas Schönes aufgebaut und hat sich gedacht, ah, die Rohstoffe, die werde ich dann nachher mal werten, wenn es dann soweit ist und wenn es dann so kommt. Und das stellt man mittendrin fest, oh, ich habe kein Geld mehr. Ich muss also irgendwas werten, was ich gar nicht werten wollte. Und das ist frustrierend. Also es ist erstmal ganz hart und man hat sich wahrscheinlich aufgebaut und es klappt dann aber nicht, so wie man es wollte.
Es ist wirklich, man muss so eine Maschine bauen im Endeffekt. Gell? Also man hätte, glaube ich, dieses Spiel auch ummünzen können von der Thematik auf irgendeinen komplizierten Science-Fiction-Space-Travel-Automaten oder sowas, eine Zeitreisemaschine und alle diese Zutatenmarker müssen halt eine gewisse Schwelle erreichen, damit man überhaupt über diese Nullpunkte hinwegkommt und erst ab dann sammelt man richtig Siegpunkte ein. Das finde ich wirklich eine spannende Mechanik. Auch, dass man werten kann, wann man selber das für richtig hält. Ist ja auch ungewöhnlich. Also bei den meisten Brettspielen ist es ja, gerade bei Strategiespielen ist es ja so, dass man irgendwie 2-3 Runden spielt und dann gibt es irgendwie eine Zwischenwertung und man sammelt irgendwie Sachen an und am Ende kriegt man die ganzen dicken Siegpunkte. Und hier funktioniert es so ein bisschen anders, dass du gezielt mit deiner Figur, die im Mittelpunkt da durch den Klostergarten läuft, kannst du immer selber entscheiden, möchte ich jetzt irgendwie dieses Plättchen kaufen, möchte ich mir einen Mönch irgendwie anstellen, der in meinem Klostergarten erntet, oder gehe ich wirklich auf eine Wertung? Und wann du wertest und wie du wertest, ist komplett deine Entscheidung. Du kannst dann einfach auf ein Wertungsplättchen gehen und nimmst dir dann so einen lila Marker und legst den dann auf eine Sache, die du werten möchtest. Das heißt, man muss auch immer abwägen. Okay, ich könnte jetzt irgendwie alle Fünferplättchen in meinem Garten werten. Ich habe aber erst 2. Wenn ich das mache, bekomme ich 10 Geld und vielleicht irgendwie, weil ich jetzt irgendwie da noch irgendwie was habe, noch so ein drittes Plättchen irgendwie, dann warte ich vielleicht noch ab, mache ich das nächste Runde, aber dann schnappt der Stefan mir das weg, dann kann ich nicht werten. Und diese Entscheidungen, schwierigen Entscheidungen steht man in jeder Runde, aber trotzdem hat man keine große Downtime, weil man immer nur den nächsten Schritt überlegen muss und sehr auch aus dem Bauch heraus spielen kann und es nicht so verkopft daherkommt, wie es jetzt eigentlich klingt in dem Moment.
Findest du? Ja. Sehe ich auch ein bisschen anders, weil ich habe wirklich Probleme dabei, du hast es ja so schön erklärt, man nimmt entweder einen Rohstoff und baut ihn an oder man geht auf so ein Wertungsplättchen, was der nächste Spieler wahrscheinlich dann nicht mehr nehmen kann, das heißt, man muss auch dem anderen das wegschnappen und man darf sich dann aussuchen, wie du es beschrieben hast, man wertet die 5. Das Problem ist, man darf die 5 nur ein einziges Mal im Spiel werten. Das heißt, auch wenn du danach noch 5er-Plättchen legst, hast du die 5 abgegrast. Und das ist dann wirklich von dieser Vorausplanung, von den einfachen Schritten, da würde ich euch zustimmen, fängt es dann an, so ein Brainburner zu werden. Wenn du sagst, wann mache ich das jetzt? Klar wägt man ab, aber es ist dann schon wirklich auch so, dass du in Schwitzen kommst beim Nachdenken, so, wie mache ich das jetzt? Ist auf jeden Fall ein Spiel, in dem du halt einen Vorteil davon hast, wie Stefan es beschrieben hat, wenn du Erfahrungswerte hast und weißt, wie sich was anfühlt, was gut zusammen funktioniert, wann Mönche noch Extraktionen auslösen können. Also ist schon sehr schwer und das hat diesen Effekt, dass man dann teilweise mit den Zutaten nicht über die Nullpunkte hinauskommt.
Es wird mit Partie von Partie wird es besser, wenn man dann eben auch weiß, für was gibt's am Ende noch Siegpunkte. Es gibt dann so Sonderwertungen am Ende, wenn du eine Klostergartenseite zum Beispiel komplett voll hast oder wenn du es geschafft hast, bestimmte Klostertypen zu bauen und, oder alle Mönche zu werten und so weiter. Also das ist schon ein Spiel, was nach der zweiten, dritten, vierten Partie erst so richtig gut wird. Die erste ist eigentlich eher so eine Einführungskampagne, um überhaupt alle Mechaniken mal zu kennen. Aber ich finde, man kann es dann, wenn man die Regeln kennt und Mitspieler hat, die das auch schon mal gespielt haben, dann kann man es schon sehr flüssig spielen. Also ich finde, es ist ja immer noch in der Kennerkategorie ausgezeichnet und es ist jetzt kein 5-Stunden-Strategiebrett oder sowas, sondern man kann das schon wie ein in Anführungszeichen normales Brettspiel spielen. Ist kein Familienspiel mehr, also schon Kennerspielkategorie und sicherlich auch dieses Jahr das kennerspieligste Spiel der 3 Nominierten, das auf jeden Fall. Aber ich finde, im Vergleich zu manch anderen Strategiespielen kann man das schon sehr locker wegspielen.
Ja, und ich muss nochmal betonen, es ist wirklich leicht zugänglich. Also die einzelnen Aspekte, die wir erklärt haben, die sind nicht so schwierig, sondern wirklich das Inhaltliche. Und ich finde es als Gesamtwerk sehr elegant. Also wie du es auch beschrieben hast, es gewinnt von Spiel zu Spiel. Und bei mir war es zum Beispiel so, je häufiger ich es gespielt habe, desto besser fand ich es. Also ich habe dann immer gemerkt, jetzt habe ich wieder was, nächstes Mal achte ich darauf und nächstes Mal werde ich das machen. Dieses Puzzlige, das hat mich angesprochen. Also das ist jetzt eins von diesen Spielen, was ich gerne spiele, was ich wieder rausnehme, was am Anfang mich schon interessiert hat, aber das richtige Zünden kam später, aber dafür umso mehr.
Aber dann ist es wirklich mehr so ein Puzzle, oder? Es ist wirklich eine Herausforderung. Es ist, wie du es beschrieben hast, eine Maschine, die du eigentlich Stück für Stück optimierst.
Ja, aber das Optimieren hängt natürlich davon ab, wie die Plättchen am Anfang liegen. Also ich kann nicht von vornherein sagen, so und so werde ich es machen, sondern ich muss mich auch danach richten, was eigentlich auf dem Spielbrett übrig bleibt oder wie es einfach ausgelegt wird am Anfang, was meine Mitspieler mir auch übrig lassen. Hat ja auch viel damit zu tun, ob ich erstmal mir die guten Plättchen hole, aber dafür später dran bin, oder ob ich gleich nach vorne gehe und schnell ins Ziel gehe und darauf spiele. Also
ja.
Da steckt schon viel dahinter und ich finde das Spiel richtig, richtig gut.
Aber ja, ist dieses Konzept nochmal auf das, auch mal die erste Partie zurückzukommen, ist es dann wirklich nicht so ein bisschen, wenn das erste so eine Art Tutorial oder Lernpartie ist, dann nicht ein bisschen deprimierend, wenn die Leute hast, die es gespielt haben und gemerkt haben, so, ich bin jetzt bei 0 Punkten rausgekommen, haben die denn wirklich Lust, auch dann die zweite, dritte, vierte Partie da zu spielen?
Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, interessanterweise ja. Also ganz viel hat es nämlich so fasziniert, dass sie gesagt haben, oh, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt werde ich diese Fehler nicht mehr machen, ich werde daraus lernen. Also ich habe mich am Anfang auch gedacht, okay, das wird viele Leute abschrecken, aber ich habe es immer dazu gesagt extra. Also es kann passieren, dass du jetzt mit 0 Punkten am Ende dran stehen wirst, das ist möglich. Und wenn man es jemandem schon im Vorfeld sagt, dann ist es natürlich nicht so deprimierend, wenn man nichts sagt, am Ende sagt, oh, ich habe 33 und du hast 0. könnte das passieren? Nee, also dann, ich glaube, man braucht da schon so eine Hilfe. Also als Anfänger gegen jemanden zu spielen, der es kennt, ist es... Ja, das ist natürlich nicht so.
Also ich hab das in meine Dienstags-Brettspielrunde, Vielspieler-Brettspielrunde mitgenommen, hab's erklärt und hab tatsächlich es geschafft, die erste Partie gegen einen Menschen zu verlieren, der es zum ersten Mal gespielt hat.
Na gut, Mann.
Also das geht auch. Aber es liegt natürlich an meiner, es liegt an meiner Empathie, dass ich dann immer natürlich auch so viel mit erkläre für die anderen, wenn die dann dran sind und die Spiele noch nicht kennen. Nein. Ich bin einfach ein schlechter Spieler.
Schön, dass du es sagst. Ja, ich war trotzdem überrascht, es auf dieser Kernliste zu sehen, genau aus diesem Grund nämlich. Also ich dachte, dass viele vielleicht eben durch diesen ersten Zugang, der eben so ein schlechtes Ergebnis dann einen liefert, abgeschreckt sein könnten. Nur habe ich die Erfahrung eben nicht gemacht selber.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema, weil es wird immer so gesagt, das Thema ist so aufgeklebt. Sind wir ein bisschen zu wählerisch? Also es geht um Bier und das Design, da sind halt irgendwie Bierfässer und man hat den Garten und man sieht halt Hopfen. Und sollte uns das nicht ausreichen? Muss denn das Thema immer so unglaublich mit der Spielmechanik irgendwie verwoben sein, dass man wirklich sagt, oh, das ist thematisch großartig? Oder denken wir immer, ja, man hätte was anderes draufkleben können. Ich finde das manchmal so ein bisschen, manchmal kritteln wir zu viel rum an dem Thema von dem Spiel.
Sag mir doch mal Brettspiele, wo das Thema wirklich gut passt. Also Azul, da hat man halt Fliesen in der Hand, aber mehr Thema sehe ich da auch nicht. Es gibt so wenig Brettspiele, die irgendwie es schaffen, Thematik und Mechanik miteinander zu verbinden. Ja. Also da fallen mir so wenig, das kann ich irgendwie an zwei, drei Händen, wollte ich gerade sagen, das kann ich an einer Hand, an zwei, drei Fingern abzählen, wo ich wirklich mal das Gefühl habe, das ist ein Brettspiel, wo das Thema nicht anders vorstellbar ist. Und jetzt so direkt aus dem Stegreif fällt mir echt wenig
auf. Und warum fällt es uns hier so bei, fällt es hier auf? Also es ist oft gesagt worden, glaube ich auch, dass es halt irgendwie sehr aufgeklebt wirkt.
Ich kann dir erklären, warum ich das so sehe. Mir fallen nämlich schon ein paar Spiele ein, wo es gelungen ist. Also das ist natürlich ein großes Thema, aber man verkürzt bei Agricola, da habe ich zwei Schafe und dann kriege ich eins dazu. Das ist so eine Regel, die ist einfach gängig. Das ist irgendwie logisch, weil man weiß, warum das passiert und wo das so ist. Hier war es aber so in den ganzen Runden, keiner hat diese Rohstoffe als Rohstoffe bezeichnet, sondern einfach, dann mache ich den blauen noch drei vor und dann mache ich den noch weiter vor. Und daran merke ich, okay, das Thema hier ist nicht umgesetzt, das ist nicht durchdacht, das ist nicht bis zum Ende durchdacht. Weil du hast es nicht so gemacht, dass die Rohstoffe dann wirklich für was stehen. Also es hat keiner zu mir gesagt, ja, und jetzt brauche ich noch Wasser, deswegen gehe ich jetzt in Wasser noch drei Felder vor. Also
ja, verstehe, was du meinst.
Das ist für mich.
Es ist anders, als wenn ich bei Siedler irgendwie sage, ich tausche dir zwei Schafe gegen ein Holz und ich brauche Holz und Lehm, um eine Straße zu bauen. Das ist irgendwie plastischer und vorstellbarer.
Sagst du in Siedler auch nicht, ich tausche zwei Grüne gegen ein Schwarzes.
Aber Brettspiele haben trotzdem generell immer das Problem, dass sie per se einfach sehr mechanisch sind und das Thema oft aufgesetzt wirkt. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht als großen Kritikpunkt bei Heaven and Ale sehen, weil dafür ist die Thematik einfach zu gut. Wenn es jetzt aber ein anderes Thema wäre, würde es genauso gut funktionieren. Wie ich schon gesagt habe, wenn das jetzt eine Science-Fiction-Maschine wäre, würde ich es genauso gut finden und spielen. Also das Thema gibt hier keinen Mehrwert, aber es ist jetzt auch nicht störend, dass es so ein mechanisches Spiel ist. So würde ich es bezeichnen. Gut, aber beim nächsten Spiel, Detective, da ist, glaube ich, das Thema ein viel größeres Thema, weil es, so wie ich das wahrgenommen habe, gar nicht so ein arg mechanisches Spiel ist, oder? Detective, a Modern Crime Board Game. Aber das habt ihr beide gespielt und da könnt ihr mir das doch bestimmt beantworten. Was muss man sich unter Detective, a Modern Crime Board Game vorstellen?
Ja, also erstmal, wir haben das unabhängig voneinander gespielt, was vielleicht auch mal interessant sein könnte, weil wir natürlich dadurch unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, auch schon sehr viel darüber diskutiert haben. Erstmal, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wir lösen Kriminalfälle. Und zwar sind in diesem Spiel 5 Fälle integriert und die sind aufeinander aufbauend. Und wir sind hier richtige Polizisten, die eben mit etwas konfrontiert werden und diesen Fall lösen müssen. Ich werde auch nicht spoilern oder sowas, deswegen werde ich ein bisschen jetzt abstrakter bleiben. Und die Fälle sind einfach nur Decks. Also man hat Kartendeck zusammen und da stehen einfach Nummern drauf. Und wenn man irgendwo hingeht, an irgendeinen Ort, dann steht da drauf, das ist die Karte 305. Und wenn du da hingehen willst, dann musst du halt zu 307 weitergehen oder du kannst zu 310 weitergehen. Oder, jetzt kommt das Besondere, du kannst im Internet etwas nachschauen, weil zu dem Spiel braucht man zwingend eine Webseite, die... wie heißt die, Daniel? Antares? Oder?
Und Antares.
Genau, Antares Database. Und da kann man wie ein richtiger Polizist eben alles Mögliche nachschauen. Das heißt, da kann ich Fingerabdrücke eintippen, da kann ich Personennamen reinschreiben, da kann ich die Spuren, die ich gefunden habe, am Tatort eintippen und alles miteinander abgleichen und matchen und gucken, was zusammenpasst und dann nach und nach den Fall lösen.
Also ein klares Deduktionsspiel, oder? Jetzt nicht genau. So ein Escape-Room-Game.
Ja, genau.
So.
Okay. Es hat Elemente davon. Es geht halt schon darum, Puzzle zu lösen und bestimmte Einzelinformationen zu sammeln. Was ganz interessant ist, ihr habt, glaube ich, damals, als ihr in Nürnberg wart, das Chronicles of Crime mal gespielt. Mhm. Und ich habe den Prototyp auch mit meiner Freundin gespielt, mit der ich jetzt auch Detective gespielt habe. Und die war nach Chronicles of Crime. Das war auch so ein Spiel, bei dem man QR-Codes Codes einscannen musste und da auch bestimmte Zeiteinheiten verbraucht hat. So ist es hier dann auch. Das heißt, um Informationen zu sammeln, hat man auch diesen Brettspiel-Aspekt, dass es nicht nur irgendwie ein Rätselbuch ist, in dem man sagt, um diese Aufgabe zu erfüllen, dauert es 3 Zeiteinheiten. Und dann macht man, wie ein normaler Polizist, der immer von 8 bis 16 Uhr arbeitet, 17 Uhr arbeitet, kriegt dann diese Zeiteinheiten dazu und wenn er von seinem Office aus in die Stadt fahren muss, dann dauert es auch nochmal eine Stunde und man muss sich halt immer überlegen, wie viel Zeit investiere ich, um noch Hinweise zu bekommen, wie viel Zeit investiere ich extra, um vielleicht nochmal eine Karte umzudrehen, zu gucken, ich will da noch tiefer reingraben, noch tiefer gucken, was ist da drunter und stimmt das wirklich jetzt, was bei der Autopsie dabei rausgekommen ist oder hat nur irgendwer Unterlagen verlegt. Das ist so ein bisschen das Modell. Es ist auch so, dass die Fälle, die dann kommen, es nennt sich ja das Spiel Untertitel A Modern Crime Board Game. Man ist von so einer Spezialeinheit und es wird auch gesagt, ja, du musst jetzt diesen Fall lösen. Und dann fing es bei mir schon so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, das ist das erste so ein bisschen, das kommt gleich relativ am Anfang, was Historisches, einen historischen Bezug hat, sagen wir es so. Wo ich mir dachte, okay, ich dachte, es geht um moderne Polizeiarbeit, ist es dann auch. Aber erstmal das Grundsetting ist so, es hat was mit Historie zu tun. Mhm. Und dann will mir das Spiel gut gefallen. Ich habe Lust, das zu spielen und ich sitze davor und pack alles aus und bin erstmal so überrascht, was da alles in dem Karton drinsteckt und was ich eigentlich brauche, weil das Spiel schon sehr genau von der Anleitung her, das gibt so ein Buch mit, also es gibt eine Anleitung und ein Buch mit den 5 Fällen, da gibt es so eine Einleitungsgeschichte, mir beschreibt, wie das Szenario ist, wie das Setting ist. Und dann denke ich mich da rein und decke so die erste Karte auf und lese das und habe so das Gefühl, wo bin ich jetzt hier? Und dann sich erstmal ein bisschen zu orientieren, man braucht Zeit, um in das Spiel reinzukommen, fand ich. um sich darauf einzulassen, wenn man sich darauf einlässt, dann ist es wirklich eine interessante Erfahrung, weil man selten mit solchen Spielen konfrontiert wird wie diesem Spiel.
Es ist auf jeden Fall was Besonderes, also dass man in der Art und Weise noch nicht gespielt hat. Man kann es vielleicht am ehesten mit dem bekannten Sherlock Holmes Criminal Cabinet vergleichen. Mhm. Nur ist es anders, weil es, wie gesagt, auf modern gemacht ist. Und was eben
hier, also auf moderne Polizeiarbeit.
Es ist moderne Polizeiarbeit. Also ich habe ein Beispiel, du bist an einem Tatort und dann werden dir 6 verschiedene Möglichkeiten gegeben, was du machen kannst. Du kannst entweder die Spuren nochmal genau untersuchen oder du kannst die Fingerabdrücke nehmen oder vom Opfer Blut abnehmen oder du kannst einen Zeugen, der noch steht, befragen oder also alles Mögliche an den Sachen. Nur durch die Mechanik wird dir eben gesagt, ja, du kannst nur 10 Stunden arbeiten an diesem Fall. Und alles kostet Zeit, also von diesen 5 Sachen, die vorgeschlagen sind, kannst du nur 3 tun. Und dann fängt das Diskutieren an. Dann fängt der eine an
zu sagen. Wer hält dich ganz kurz, wie funktioniert das, dass dann Sachen gesperrt sind? Also läuft mir dann irgendwie die Zeit aus, wie bei Time Stories? Oder was hindert mich daran, das einfach dann trotzdem zu machen?
Ja, du kannst natürlich das trotzdem einfach tun, wenn du halt die Spielregeln nicht einhältst. Aber du hast halt eine Zeitleiste vor dir, da steht halt 8 Uhr bis 16 Uhr dran. Das ist die Arbeit, die Zeit, wo du arbeiten kannst. Dann müsstest du Overtime nehmen ansonsten. Und dann entscheidest du halt, ja, wenn wir das jetzt machen, dann steht auf der Karte drauf, ja, es hat dich jetzt 3 Stunden lang gekostet, die Fingerabdrücke zu nehmen und ins Labor zu bringen. Ja, was machst du mit den restlichen 7 Stunden, die du jetzt noch hast? Und dann fängt man wieder zu überlegen an und diskutiert und versucht halt irgendwelchen Fährten nachzugehen.
Und es können aber auch halt falsche Fährten sein oder unnütze.
Du kannst schon Überstunden machen in dem Spiel. Das geht wie im richtigen Leben. Nur auch wie im richtigen Leben sammelt sich denn der Stress an und kriegst dann so Stress-Tokens, das sich auch garantiert hat, dass du aus Pappe was ausgestanzt wird, hast so kleine rote Tokens, die sagen so, oh, du bist schon ziemlich gestresst für jede Überstunde, die du bekommst. Mhm. Wenn mal, sagen wir, die Fingerabdrücke untersuchen, dauert 4 Stunden und es ist schon 3 Uhr, kriegst du halt dann noch dementsprechend Stress-Tokens und jedes Abenteuer hat so eine Obergrenze an Stress-Tokens. Wenn du mehr als diese Menge bekommst, dann ist es sofort zu Ende. Und dann ist das Spiel eine interessante Mechanik, weil es gibt bei dem Spiel auch nicht so ein wirklich, haha, herzlichen Glückwunsch, richtig, du hast es gelöst, weil am Ende des Spiels, oder Ende jedes Abenteuers, musst du auf die Homepage gehen und kannst auf der Homepage eingeben, ich möchte gerne den Fall jetzt lösen. Und dann werden dir, ähnlich wie bei Sherlock Holmes, werden dir Fragen gestellt. Okay. Wer ist der Mörder?
Also wie das, was wir letztes Mal gesprochen haben, dieses Watson and Holmes.
Genau, ähnlich, auch ein ähnliches Konzept da. Mhm. Und diese Fragen haben ähnlich wie den Watson and Holmes schon, die suchen schon klare Antworten. Und teilweise sind alles Multiple Choice.
Ja.
Teilweise alles Multiple Choice. Und du kannst auch immer sagen, ich weiß es nicht, weil wenn du es weißt, kriegst du einen Siegpunkt. Wenn du es falsch hast, kriegst du einen Minuspunkt. Und wenn du es nicht weißt, kriegst du, wenn du es nicht angeben willst, kriegst du 0 Punkte. Und am Ende kriegst du halt eine Bewertung, wie gut du den Fall abgeschlossen hast. Gibt auch extra Fragen. Und es ist so ein bisschen, ich glaube, das ist auch schon Stefans erster Kritikpunkt, dieses, man kann nicht alles erkunden, was man möchte, weil das Spiel einen eingrenzt, einschränkt. Habe ich da recht? Ja,
also ich fühle mich so ein bisschen eingeengt von dem Spiel. Ich möchte diesen Fall, die wirklich, also ich habe ja alle Fälle durchgespielt schon, die sind wirklich toll. Also die Fälle zu erkunden, das ist spannende Fälle, die gehen tief, da entdeckt man Sachen, da lernt man Sachen. Also man arbeitet auch mit dem Internet und kriegt historisch viel heraus und die sind wirklich spannend. Aber diese Mechanik vom Spiel schränkt mich ein. Ich weiß, warum sie es machen. Sie wollen halt die Entscheidungen, die du triffst, bedeutsam halten. Wenn ich dir eben sage, okay, von diesen 5 Sachen kannst du nur 3 untersuchen, dann diskutiere ich da viel intensiver drüber, als wenn es heißen würde, ja, du kannst machen, was du willst. Verstehe ich. Ich hätte es lieber gehabt, wenn ich merke, ich komme nicht weiter, dann werden mir Punkte abgezogen. So nach dem Motto, wenn ich möchte, darf ich alle 5 anschauen, aber dann hast du halt so viel Zeit verbraucht, dass du am Ende des Spiels Minuspunkte dafür bekommst. So war ich halt irgendwann, ich hatte einen Fall nicht lösen können, weil ich halt einen von diesen Hinweisen nicht nachgegangen bin und auch relativ begründet in meinen Augen, warum wir diesen Hinweis nicht weiter nachgegangen sind und fand das dann sehr deprimierend, am Ende so nach 3 bis 4 Stunden, weil so lange muss man sich schon Zeit lassen für die Fälle, irgendwie die Quittung zu bekommen, ja, du hast 3 von 40 Punkten und ich habe eigentlich gedacht, wir waren gar nicht so schlecht. Ja gut, wir sind einen einzigen Hinweis nicht nachgegangen, der es uns sozusagen dazu gebracht hätte.
Der wichtigste Hinweis, Stefan, es war der wichtigste
für
Hinweis.
Für dich war das sehr offensichtlich, für uns war das eher.
Es ist schon ein interessantes Spiel, weil man wirklich halt, man hat sowas nicht erlebt, und es ist wirklich, jeder einzelne Fall ist ein abendfüllendes Spiel. komplett. Mhm. Du kannst auch nichts anderes machen, es strengt doch wirklich an. Aber du sitzt halt da, wie gesagt, das ist auch immer noch nicht gerade, das ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, es gibt zwar schon verschiedene Rollen, die auch so kleine Extrafähigkeiten haben, aber eigentlich sitzt du am Tisch rum und überlegst dir, was passiert sein kann und diskutierst viel drüber.
Aber das klingt auch jetzt genau nach dem, was wir bei Watson und Holmes eigentlich kritisiert haben und uns gewünscht haben. Jetzt klingt es doch genau nach dem Spiel, was
gerne spielen würde. Warum aber? Ein großes Aber, das wir viel diskutiert haben, das viel diskutiert wird, ist die Schreibe in dem Spiel. Mhm. Heißt die Wissensvermittlung, die Vermittlung von Neuigkeiten. Es ist so, dass man sowohl interessante Informationen bekommt über diese Karten. Es sind, glaube ich, wie viel? 36 in einem pro Fall ungefähr. Man wird aber wahrscheinlich nur wegen der Zeiteinschränkung höchstens 20 davon sehen. Das heißt, man kriegt gar nicht alle Hinweise. Diese Karten sind so aufgebaut, dass da erst ein sehr langer Flufftext drin ist. Der beschreibt, was man macht.
Fluff, wenn man jetzt die Leute, die es nicht kennen, sind einfach so Beschreibungstexte, die so ein bisschen die Stimmung beschreiben. Aber da können auch Hinweise drin sein, oder wie?
Das hatte ich mir gedacht. Ich würde dem immer noch widersprechen, dass da keine Hinweise drin sind. Es fängt dann so an und es ist sehr stereotypisch, wie man sich Polizeiarbeit vorstellt, wenn man ganz viele Folgen Law and Order geguckt hat. Das heißt, der Hardboiled Cop kommt im Office an, geht dann die dritte Treppe hoch und die zweite Treppe hoch durch die fünfte Tür, trifft dann Suzanne, die dann noch ein paar Donuts spendiert und dann wartet man auf die Ergebnisse und isst noch einen Donut und trinkt noch einen Kaffee aus dem schlechten Kaffeeautomaten. Und das ist wirklich das steht da so auf diesen Karten drauf. Und ganz am Ende kommt dann so, du kriegst so und so viel Tokens, du darfst auf Karte 365 weiterlesen und kannst das in der Datenbank erkunden. Es kann gut sein, ich habe erst 3 von den 5 Fällen gespielt, dass nachher noch was kommt. Ich bin immer noch der Meinung, dass in diesen Texten fast keine Informationen drin stecken. Aber ich bin da gerne, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, wenn Leute das gespielt haben und sagen, Daniel, das stimmt nicht, guck mal da, schreibt mich gerne an, schickt uns gerne was, weil das würde ich gerne mir auch nochmal angucken, weil ich es auch nicht hundertprozentig sicher bin.
Aber wenn da jetzt nichts drinsteckt und die Flufftexte dann eigentlich auch egal sind, warum kritisierst du dann die Schreibe so? Also dann kann man die doch wahrscheinlich auch fast
komplett ignorieren, oder? Ja, du bist halt nicht ganz sicher, weil das Spiel sagt dir schon, es steckt da was drin. Hm. Und das Spiel ist ja von Portal Games, von Ignacy Cevicek, der über seine Brettspiele drüber schreibt, Board Games That Tell Stories. Und es ist so ein bisschen die Frage, wir haben lange dazu gebaut, als jetzt Brettspiele immer mehr einen Boom erlebt haben, haben Verlage immer mehr Geld in schöne Grafiken gesteckt, in erkennbare, nachvollziehbare Illustrationen und Design. Und diesen gleichen Schritt erwarte ich dann eigentlich auch von einem Brettspiel, was halt sehr narrativ ist, dass mir das suggeriert wird, das vermittelt wird. Und mich hält es da draußen. Für mich ist immer so, ich sitze mit meiner Freundin am Küchentisch und löse diesen Fall. Und in diesen Texten gibt es noch diesen Menschen, der in Trenchcoat rumläuft und Donuts isst. Ich weiß nicht, was der mit uns zu tun hat. Und es ist irgendwas mit dem, was er macht, könnte interessant sein, aber ist es eigentlich nicht wirklich. Und ich weiß nicht, was es da soll. Hm. Und wenn, hätte man sich mehr überlegen können, das noch irgendwie ein bisschen besser zu schreiben zu lassen.
Ging es ja auch so, Stefan?
Ja, das wollte ich eben gerade sagen. Also ich habe unabhängig davon wirklich die gleiche Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich Kaffee getrunken habe und wie oft ich vor dieser Maschine gestanden bin, die mir irgendeinen Schokoriegel ausgespuckt hat. Fand ich auch nicht gut geschrieben, aber ich finde es zu überbewertet. Weil ich finde, das ist jetzt, wir reden von dem Spiel, das macht jetzt vielleicht für mich persönlich 5% von dem Spiel aus. Das andere, das Tolle ist ja eigentlich dieser Fall, der da präsentiert wird. Und der hat eine Tiefe und der hat eben, und das kommt jetzt ein bisschen nicht rüber, weil das eigentlich der größere Teil von dem Ganzen ist. Wir haben hier was präsentiert bekommen, das gibt es noch nicht so im Brettspiel. Denn, was wir noch nicht gesagt haben, ist, diese 5 Fälle sind aneinander aufbauend. Das heißt, du hast die Verdächtigen, die du den ersten Fall hast, die liegen dann als Personenkarten aus. Du hast wirklich da ein Gesicht vor Augen, also liegen dann 4, 5 Verdächtige und beim nächsten Spiel sind die nach wie vor drin und es kommen noch weitere dazu. Und am Ende hatte ich über 35 Personen da liegen. Und mit Verwebungen und der hat mit dem was zu tun und der hat das was zu tun und dann habe ich die Hypothese aufgestellt und andere, nein, das kann nicht so sein, das ist doch der Sohn von dem, ach nein und das und, also wir haben da wirklich was erlebt, das ist die große Stärke dieses Spiels, also das Und da kann von mir aus die Schreibe mal eben schwächer sein, wenn es halt woanders richtig punktet. Das ist halt bloß sowas wie so ein kleiner Wermutstropfen.
Kurze Frage zum Verständnis. Bauen die aufeinander nur auf und ist eher so ein Bonus? Oder muss man, wenn man quasi jetzt den fünften Fall spielt, auch wirklich alle vier davor gespielt haben? Also muss ich eine feste Gruppe haben, um diese Fälle zu lösen und auch möglichst nicht so viel Zeit dazwischen vergehen lassen, weil sonst habe ich ja völlig vergessen, wer der Mörder in der
ersten Situation war. Richtig, das ist auch genau mein Problem. Ich weiß nicht, wer die Zielgruppe sein soll. Denn das müssen immer die gleichen Personen sein. Und die müssen bereit
Leute,
sein.
Leute, die sich Krimi-Master nennen.
Genau, für die ist es vielleicht was, ja. Aber ich weiß immer noch nicht, wer das spielen soll, der wirklich bereit ist zu sagen, okay, wir spielen das, weil du kannst nicht ein bis zwei Wochen dazwischen verstreichen lassen. Das ist, dafür musst du dir einfach viel zu viel merken und viel zu viel wissen, wie das gewesen ist. Denn die Fälle sind knifflig. Also das ist schon so, wenn man nach zwei Wochen wieder einsteigt und sagt, Moment, wer war das nochmal und wer war das nochmal? Und
Also ich mache meiner Freundin immer so ein bisschen Who is Who. Ich glaube, was du erzählt hast, Stefan, diese Fotos, die beiliegen, haben, glaube ich, wir beide nur, weil wir die Vorbestellerversion haben. Ich weiß nicht, ob die im anderen Spiel damit drin sind. Das heißt wirklich diese Fotos, die man halt dann von den Leuten sehen kann. Aber wir gehen die wirklich auch dann durch, wenn wir den nächsten Fall anfangen. Guck nochmal, hä, wer war das noch gleich? Das war der Sohn von dem? Ah, ja. Und dann, man bräuchte wirklich so ein Brett mit so roten Bindfäden, die man so verbindet dann auch und was drüber schreibt, dann wie bei richtiger Polizeiarbeit. Cool. Ich habe noch einen kleinen Kritikpunkt. Das Spiel könnte so viel mehr. Das finde ich fast noch wichtiger, der Punkt. Ich habe die letzten beiden Fälle noch nicht gespielt, aber neben der Schreibe ist so, ich glaube, es könnte noch so viel mehr drinstecken. Beispiel, wenn man diese Karten liest und auch Texte liest, hat Stefan gesagt, ja, man kann auch teilweise Sachen aus dem normalen Internet. Neben dieser Datenbank, über die wir gesprochen haben, kann man Sachen im Internet finden. Was heißt das? Das heißt, auf einer Karte findet man wirklich auch dann diesen Hinweis, der wird einem so ein bisschen ins Gesicht gedrückt, weil dahinter immer so ein kleines WLAN-Symbol angezeigt wird. Das heißt, hier übrigens in ... WLAN-Symbol, schau diesen Begriff im Internet nach, das ist so ein bisschen, ich würde das auch so machen, wenn es mir nicht gesagt wird. Das ist mir ein bisschen zu viel dann. Ich möchte, das Spiel hat so viel, der hat so viel Tiefe und ich möchte die eigentlich selber entdecken. Ich möchte da nicht drauf gestoßen werden. Das fand ich so ein bisschen, stand mir ein bisschen im Weg. Und gleichzeitig gäbe es noch multimedial so viel mehr, was man machen könnte, glaube ich, mit so einem Spiel. Deshalb, ich glaube, das Spiel macht was, was jetzt noch nicht gemacht worden ist. Und hat natürlich Fehler, die man halt noch irgendwie ausbessern kann, ist aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, was die Art von Spiel angeht.
Würdest du es denn trotzdem empfehlen oder ihr beide jetzt oder eingeschränkt oder uneingeschränkte Empfehlung für Leute, die sich so ein bisschen für Krimis und Fälle interessieren und auf sowas Bock haben?
Du musst auf jeden Fall diskussionsfreudig sein, weil davon lebt das Spiel. Also du musst bereit sein zu sagen, okay, die nächsten vier Stunden lasse ich mich auf einen Fall ein und wir werden diskutieren, ob wir eben Hinweis A oder Hinweis B nachgehen. Und du musst die Frustrationstoleranz besitzen. Weil wenn du hast dich wirklich vier Stunden hingesetzt und nachher heißt es ja, du hast den entscheidenden Hinweis bist du leider nicht nachgegangen, dann ist es eben frustrierend.
Und was macht es denn für Auswirkungen auf den nächsten Fall dann, wenn du jetzt in deinem Fall, hast du ja gesagt, ihr habt seit dem entscheidenden Nachweis nicht nachgegangen, das wird dann aufgelöst und dann kriegt man es gespoilt und dann kann man weiterspielen.
Richtig, dann sagt eben der Chef von dir, ja, da hast du nicht genau nachgeschaut, eigentlich wäre es das und das gewesen, guck mal, das und das wäre eigentlich der Hinweis gegangen und dann hättest du es wissen können und geht trotzdem weiter zum nächsten Fall. Das ist auch notwendig, weil nochmal gespielt.
Also man spielt den Fall dann nicht nochmal.
Ja, ich hätte nicht nochmal gespielt. Nee. Also, und ja, ich wüsste, mir fällt es wirklich schwer, es so uneingeschränkt zu empfehlen, wegen diesen Punkten eben. Wenn man sich darauf einlässt und weiß, genau, man hat so eine Gruppe, die auch mehrere Tage hintereinander vielleicht das spielt und sowas, dann hat man ein grandioses Erlebnis. Also, das ist, und ich meine damit wirklich Erlebnis, dass ich mit Daniel gesprochen habe danach und ihn gefragt habe, wie ist dein Fall ausgegangen? Na, was seid ihr nachgegangen? Wie habt ihr es gelöst? Und es gibt übrigens verschiedene Lösungswege. Also, es ist auch teilweise so, dass jemand anders völlig anders auf den Täter gekommen ist, wie wir. Das ist auch mit drin. Also es bietet wirklich viel. Nur, ich weiß nicht, ob es alle überzeugt. Ich weiß nicht, ob alle diese Möglichkeiten eben haben.
Ja, man schaltet auch so ein bisschen fast sogar in den Klugscheißer-Modus um, wenn man dem anderen erklärt, was hast du denn da gemacht? Das war doch so offensichtlich. Und wir haben auch beide von unterschiedlich voneinander gemerkt, dass das Spiel mehr Spaß natürlich macht, wenn man die Befriedigung hat, Satisfaktion hat, den Fall gelöst zu haben. Klar, ja. Erfolgreich. Dann hat man das Gefühl so, ja, ich habe es geschafft. Das ist wie beim Exit, wenn du gerade noch irgendwie kurz vor der Zeit noch den Ausweg findest. Das macht das Spiel schon. Deshalb Kudos vor den Leuten, die dann ein, zwei Fälle nicht schaffen und trotzdem dranbleiben. Also es ist wirklich sowas, was Stefan gesagt hat, man braucht Sitzfleisch und Motivation, dass du halt dieses Spiel am Stück durchspielst, aber wenn du die Zeit investierst und Lust drauf hast, ist es auf jeden Fall das richtige Spiel, um zu sehen, wo die Zukunft der Brettspiele hingehen kann.
Zukunft der Brettspiele, ja. Das haben wir schon öfter gehört, ja. Das bin ich mal vorsichtig.
Ist wirklich so. Nee, ist wirklich so, muss ich sagen. Überzeugt mich, wenn man noch ein bisschen paar Euro für die Schreiber ausgibt, sich noch zwei, drei Sachen mehr überlegt, was der Computer machen kann und was die Geräte machen können, dann ist das sehr solide. Die Frage ist noch, wie viel Karton man nachher noch braucht. Wie viel Brettspiel man nachher noch braucht. Mhm.
Klar, geht ja schon ein bisschen in die Richtung Videospiel, gell?
Ja. Ja, es ist interaktives Erlebnis, genau.
Gut, ist bei Portal Games erschienen. Den Autor hast du ja schon genannt, der Ignazi, den man ja auch kennt von Robinson Crusoe und Co. Und ganz typisch bei ihm auch wieder so ein bisschen eine mediale Einbindung, wie bei First Martian und so auch. Find's cool. Also bin sehr gespannt. Hat mir jetzt auch eher motiviert, das Spiel selber auch noch spielen zu wollen. Also ich werde mir da mal ein Auge drauf werfen. Und bin sehr gespannt. Und so wie ich es jetzt rausgehört habe, spielt man es eher in einer kleinen Gruppe, zwei, drei Leute maximal, oder?
Oh, nein. Da würde ich jetzt widersprechen. Nee, es ist eher so, dass es, also ich wäre ganz dankbar gewesen, wenn noch mehr Personen da gewesen wären, weil du schon relativ viel machen musst. Einer muss im Internet nachschauen. Einer muss das Antares-System bedienen. Einer muss die Fingerabdrücke dann dort eintippen. Der andere liest dann die Karten und muss notieren, welche Möglichkeiten man hat, wo man hingehen soll. Einer macht die Mindmap. Also du merkst, es sind wirklich ziemlich viele Sachen und ich hätte mir gewünscht, also mindestens zu dritt wäre ich gern gewesen eigentlich.
Ja gut, es ist aber jetzt nicht Captain so nah, wo die Sachen gleichzeitig passieren und du verloren hast, wenn jetzt nicht irgendwie ein Torpedo zur richtigen Zeit schießt.
Man kann es auch alleine
spielen. Das stimmt. Ja.
Gut, ein Spiel, was man auf jeden Fall nicht alleine spielen kann oder auch nicht sollte, ist unser nächstes Spiel. Paper Tales ist bei Pegasus erschienen und ist ein kleines, putziges Drafting-Kartenspiel mit einer auch Geschichte so im weitesten Sinne. Also Paper Tales ist schon der Name, auch Programm. Man baut sich ein kleines Königreich zusammen. Drafting ist vielleicht jetzt auch bekannt, der Begriff. Also man hat eine Reihe von Karten auf der Hand, sucht sich eine davon aus und gibt dann den restlichen Kartenstapel weiter. Wurde hier natürlich auch durch so Spiele wie Magic the Gathering irgendwie eingeführt und bekannt und aus der Brettspielszene, vor allem durch Seven Wonders auch bekannt, ist inzwischen auch ein relativ häufiger Mechanismus. Und Paper Tales dampft das Ganze nochmal sehr, sehr runter. Also so eine Partie dauert vielleicht 20, 25 Minuten, ein paar wenige Runden. Also man gibt viermal die Karten nach links und rechts weiter und baut sich so ein kleines Königreich zusammen mit verschiedenen Gebäuden, mit Tempel, Kaserne, kann sich eine Stadt bauen und hat in erster Linie aber Bedienstete sozusagen, die einem verschiedene Dienste im Königreich leisten. Da gibt es einerseits irgendwie die Krieger und Kämpfer, die dann ähnlich wie bei Seven Wonders nach links und rechts die Mitspieler und Mitspielerinnen automatisch angreifen. Also es ist kein sehr kriegerisches Spiel, aber es gibt einen automatischen Kampfmechanismus. Und man hat aber vor allem Leute, die in deinem Königreich arbeiten. Also sei es irgendwelche Bauern oder Magde oder Händler, die dir dann Rohstoffe geben, um eben dein Königreich weiter auszubauen. Habe ich doch soweit jetzt eigentlich alles erwähnt, Stefan, oder? Ich finde es unglaublich putzig, auch von der Thematik, weil wir es ja davon wieder hatten. Ich fühle mich nach so einer Partie wirklich, als hätte ich so ein kleines Königreich gebaut. Und vor allem diese Sterbemechanik trägt viel dazu bei, glaube ich.
Es ist nämlich so, man nimmt diese Karten und baut die dann vor sich auf. Und zwar am Anfang zumindest sind es eben vier Karten. Man kann später auch erweitern auf fünf. Und man baut eben zwei Karten vorne auf. Das sind die Kämpfer. Da steht eben ein Wert drauf, mit dem man eben dann nachher an die anderen angreifen kann. Und dahinter sind noch zwei, die eben nicht kämpfen. Die geben einem meistens Rohstoffe oder irgendeinen anderen Effekt. Und das Interessante ist eigentlich, wie man sich halt aufbaut. Das heißt also, ich habe mir irgendeine Karte ausgesucht und die würde ich gerne irgendwann mal spielen. Dazu brauche ich aber bestimmte Rohstoffe. Also merke ich mir die vor und versuche darauf hinaus zu spielen. Hoffe, dass mir irgendwann einer mal ein Fleisch weitergibt, dass ich das eben behalten kann. Oder eben ein Holz. Das ist so diese Kernmechanik, würde ich sagen. Und wenn wir diese erste Runde gespielt haben, dann altert alles. Das heißt, wir legen auf jeder unserer Karten einen Marker. Und wenn der zweite Marker draufkommt, dann muss die Karte abgelegt werden. Und das bietet natürlich Möglichkeiten, dass man eben jemanden vorzeitig altern lassen kann oder jemanden älter werden lassen kann. Also gibt es eben entsprechende Karten. das ist sozusagen das, was hier neu ist in dem Paper Tales.
Diese Alterungsmechanik ist wirklich deswegen auch so gut, weil man dadurch ständig gezwungen ist, sich neue Konzepte und neue Kartenkombinationen zu überlegen. Also du legst den Bauern hin, der ackert dann zwei Runden für dich und wirtschaftet dir in dem Falle jetzt irgendwie Getreide oder Fleisch oder so, je nach Karte. Aber du kannst dich nicht einfach drauf ausruhen, weil du dann sagst, ja, jetzt habe ich ja meine Fleischressource, jetzt habe ich meine Kriegerressourcen, mein Veteran zum Beispiel, der kämpft ziemlich gut, der kostet nichts, der hat 3 Kampfstärke, aber der ist schon alt. Das ist ja schon ein Veteran. Das heißt, wenn ich den lege in die erste Reihe, dann kann der nur noch eine Runde kämpfen. Das heißt, du musst schon wieder überlegen, wen schicke ich der nächste Runde an die Front, weil der überlebt gar nicht den Kampf. Ja? Der kann nur einmal kämpfen. Und lauter solche schönen Mechaniken. Dann gibt es einen Uhrenmacher, der kann dann die Lebenszeit verlängern von den Leuten oder auch wunderschön, alles sehr thematisch, der Phönix, der aus der Asche steigt. Wenn man den relativ früh im Spiel hat, der soll möglichst oft sterben, weil der wird jedes Mal wiedergeboren. Wenn der stirbt, wird er wiedergeboren und sammelt dadurch Siegpunkte. Also man hat bei jeder Partie mit jeder neuen Kartenhand ganz viele unglaublich thematische Kartenkombinationen und man hat bei jeder Partie so eine eigene kleine Geschichte, die sich da erzählt. Also ich finde es unglaublich charmant, sehr einfach zu erklären, sehr einfach zu spielen und auch wieder diese... Du hast eine Kartenhand auf der Hand, du kannst gar nicht irgendwie 18 Karten oder so auf der Hand haben, sondern du hast halt immer die Auswahl zwischen 2, 3 Karten, suchst dir dann eine passende aus, entscheidest dich und weiter geht's. Und dadurch, dass eben dieser Drafting-Mechanismus parallel zueinander funktioniert, hat man auch wieder sehr wenig Wartezeit auf seine Mitspieler und Mitspielerinnen, so dass man nur ab und zu mal eben hat irgendwie jemand... kann sich nicht entscheiden zwischen 2 Karten und dann dauert es mal ein bisschen, aber man spielt im Grunde eigentlich immer parallel und hat aber trotzdem Interaktion miteinander durch diese Kämpfe, durch dieses automatische Links- und Rechtskämpfen. Hat mir sehr gut gefallen.
Es sieht auch wirklich schön aus. Ich habe es noch nicht gespielt, muss ich zugeben, aber es hat mich jedes Mal, wenn ich dann vorbeigegangen bin, ich glaube, es war auch irgendwie letztes Jahr schon in Essen, ist es getestet worden an mehreren Ständen, so als Demo, ich glaube, auch schon zu kaufen gewesen auf Englisch. Mhm. Und ich finde dieses Cover mit diesem König, ja, der halt von Gesicht aus, so ein Mosaik aus verschiedenen kleinen Karten, dieses Artwork auf den Karten einfach unglaublich schön aussieht. Ich habe wirklich, du hast es eben schon erzählt, Manu, ich habe meine Spielrunden bestehen aus Leuten, die immer eigentlich gerne ihre eigenen Geschichten bei denen erzählen, aus dem, was sie halt machen. Und ich glaube, dieses Spiel ist halt perfekt dafür, oder? Die dann sich kleine Geschichten ausdenken, kleine, was da passiert und mir erzählen, während sie die Karte spielen. Jetzt hat der Manticore sich neben den Holzfäller gestellt und macht dann Folgendes. Das ist irgendwie darauf angelegt, glaube ich, oder?
Sehe ich nicht so. Zumindest habe ich es nicht so erlebt. Die Karten, die sind da für mich doch ein bisschen zu abstrakt dafür, dass ich mir eine Geschichte einfallen lasse. Da ist zwar irgendwas, man schmunzelt mal kurz, aber es entsteht bei mir jetzt im Kopf keine Geschichte oder irgendwie ein Märchen oder irgendwas, was da zusammengehört. Das ist, also dafür ist es für mich zu abstrakt. Und der Manu hat vorhin auch schon gesagt, es wäre heruntergebrochenes Seven Wonders.
Okay.
Natürlich vergleicht man es mit Seven Wonders, aber ich bin trotzdem ein bisschen anderer Meinung. Tatsächlich ist es runtergebrochen, aber es ist für mich schwieriger.
Echt?
Denn wenn du nämlich anfängst, das Spiel zu spielen, bist du erstmal ziemlich ahnungslos. Bei Seven Wonders kannst du einfach immer relativ eine Karte spielen und jemandem das schnell beibringen, was die eigentlich machen. Der legt zwar irgendwas dann, weiß auch nicht so, was er tut, aber kommt so nach und nach damit in Kontakt. Hier ist aber so, dass so viele Einzelkarten sind, die man erstmal genau weiß, wie man die überhaupt zu spielen hat. Also was für Auswirkungen die auf andere Karten haben. Und ich war in der ersten Partie völlig verloren. Also ich wusste überhaupt nicht, worauf ich gehen soll und was die ganzen Karten tun können. Was macht dieser Phönix hier plötzlich? Wie soll ich den denn einsetzen?
Ja, aber so ist es doch bei Seven Wonders auch. Also am Anfang bei Seven Wonders hat doch viel mehr kompliziertere Mechaniken mit dem Set sammeln, wo du links und quer und bis heute 13 Leute nicht wissen, wie man diese Punkte zusammenzählt, mit denen ich gespielt habe. kriegerische Geschichte. Also Seven Wonders hat deutlich mehr Mechaniken insgesamt als Paper Tales. Klar gibt es sehr viele einzelne Karten, die bestimmte Dinge können, aber es ist sehr, sehr eindeutig immer, in der zweiten Phase gibt es Einkommen, einfach die Karten kurz durchscannen, welche Karte hat dieses Geldsack-Symbol und dann steht da plus ein Geld oder so. Also ich finde, das runtergebrochen ist, es ist sehr viel einfacher als Seven Wonders, finde ich.
Nee, da muss ich widersprechen. Also ich finde,
well, that's your opinion, man.
Dann hör mal halt hier auf.
Du hast ja nur 4 Positionen, oder? Du hast nur diese 4, 2 vorne, 2 hinten, plus noch vielleicht einen 5. Mehr gibt's da nicht. Gibt's noch? Ich habe noch gesehen, es gibt Gebäude, gibt es auch.
Genau, kannst du Gebäude bauen dazu. Ja. Also ich sage auch nicht, dass es von Regeln schwierig ist, sondern ich sage diese Komplexität zwischen den verschiedenen Karten, wie man die eben einsetzen kann und wie die das sind. Bei Seven Wonders ist alles eine Farbe. Ich sag jemanden, rot ist ein Militär, ich sag blau sind Direktpunkte, gelb macht dir immer irgendwas im Handel und so. Also dadurch habe ich so eine Struktur und die hat mir hier gefehlt, weil ich fange einfach an und bekomme irgendeine Karte und kann es nicht einordnen und kann nicht sortieren, ja, wann ist der Uhrenmacher jetzt gut und warum bringt mir das jetzt was? Warum soll ich denn meine Leute jetzt irgendwie früher eher sterben lassen? So Karte gibt es nämlich auch. Und denke ich mir, hä, warum sollte ich das denn tun? Irgendwie noch extra Marker drauflegen, damit die schneller sterben? Ja gut, dann merkt man nachher, dass es irgendeine Karte gibt, die eben sagen, für jeden Zeitmarker, der drauf liegt, bekommt man extra Punkte. Das, also, naja. Du musst hier mehr die Karten kennen, im Zusammenhang. Also, meine Erfahrung.
Habe ich es verpasst oder habt ihr gesagt, wer am Ende gewinnt und durch was man gewinnt?
Ich gewinne am Ende.
Es sind Punkte. Also du machst nach jeder Runde, werden halt Punkte verteilt danach, dass man eben so einen Kampf ausführt und dann noch gewisse Karten eben am Ende abhandelt, was man da so geschafft hat.
Und ist das gleich viel wert, der Kampf im Vergleich zu den Sachen, die man sich sonst so erarbeitet hat? Oder ist der Kampf schon das Wichtigste, das Essentielle dabei?
Ja, man hat halt verschiedene Möglichkeiten, diese Legendenpunkte zu sammeln. Kampf ist nur eine Möglichkeit, wie bei Seven Wonders auch. Nachdem, was für Karten du ziehst, wenn du halt sehr viele Veteranen oder irgendwie Kriegshelden oder sowas hast, dann gehst du halt tendenziell eher so ein bisschen auf Kampf. Ist genau wie bei Seven Wonders. Du musst immer so ein bisschen mithalten, aber wenn keiner groß auf Krieg geht, dann reicht's auch, wenn du eine Einheit stellst und dann ist halt unentschieden und so weiter. Also das ist recht ähnlich. Man kann auch Partien haben, wo gar keiner groß kämpft und sich einfach die Legendenpunkte über die Gebäude und über sonstige Kartenkombinationen ergeben. Also ich würde dem Stefan insofern recht geben, dass ich Partien am Anfang, die ersten zwei, drei Partien, gab es Karten oder sind Karten gar nicht erst vorgekommen, sodass gewisse Kartenkombinationen, wo halt Karten gut zusammenpassen, einem nicht sich erschließen, wenn man nur die eine Karte dazu hat. Da gebe ich dir absolut recht, aber ich würde trotzdem sagen, Paper Tales ist Kategorie Familienspiel, Roter Pöppel und Seven Wonders ist absolut verdienter Kennerspielpreis damals ja auch. Es war ja das erste Kennerspiel 2011 und da würde ich definitiv eine Unterscheidung sehen.
Okay, also ich finde es auch Kenner.
Will ich Paper Tales, weil es draufsteht, zu zweit auch spielen? Seven Wonders braucht extra das Zweispielerspiel. Kann man Paper Tales gut zu zweit spielen oder will man es nicht zu zweit spielen?
Es gibt eine eigene Regel für zwei Spielerinnen in dem Spiel. Übrigens auch super nett. Die Anleitung benutzt das generische generische Maskulin und generische Feminin, oder? Heißt das dann? Weiß ich gar nicht. Also Es wird nur die Rede von Spielerinnen in diesem Spiel. Auch mal sehr erfrischend, das mal so zu sehen. Es gibt Regeln für zwei Menschen, die das spielen, aber habe ich noch nicht ausprobiert zu zweit. Aber es gibt eine Sonderregel. Aber wie bei den meisten Drafting-Games würde ich es auch zu dritt oder zu viert empfehlen. Gut, noch ein Wort. Der Autor ist übrigens Masato Uesugi und ist bei Frosted Games bzw. bei Pegasus erschienen. Und ja, das Cover ist wirklich wunderschön, weil es halt genau es sticht so richtig raus aus dem Brettspielregal mit seinem großen Whitespace. Also sehr weiß und dann nur dieser Königskopf als Silhouette, finde ich ein sehr gelungenes Design, auch als Cover. Gut, dann kommen wir zu unserem vierten Spiel, ein Spiel namens Spring Meadow. Und Stefan, führ uns doch mal ein in die Szenerie von Spring Meadow. Denn der Herbst ist sehr nah, aber es ist der Frühling diesmal, der in dieser Serie von, wie sagt man da, thematisch an Jahreszeiten orientierten Serie existiert, Spring Meadow.
Ja, und ich bin immer noch begeistert, wie man es schafft, über die Jahreszeiten eine Trilogie zu machen, also irgendwie eine überspringt. Wir haben eine weiße Fläche vor uns, der Schnee schmilzt vor uns weg und nach wird eben die Wiese, die vor uns liegt, grün. So, das ist thematisch eigentlich das, was passiert. Jeder von uns hat so ein weißes Feld vor sich und darf dann grüne Wiesenpuzzleteile darauf platzieren. Und wie man es eben schon von den anderen beiden Vorgängern erkennt, nimmt man die und versucht die eben Tetris-mäßig aneinander zu puzzeln. Also wir versuchen von unten nach oben hin dann dieses Feld voll zu puzzeln. Und es ist eine Verbindung zwischen diesen beiden Vorgängern. Also Cottage Garden in den Sommer, wenn die jetzt sich jetzt verheiraten würden und Kinder kriegen würden, dann könnte Spring Meadow rauskommen. Das hat von allen so Elemente rausgenommen. Und was es schön tut, ist, es hat sich die besseren Elemente rausgenommen. Und die, die eben nicht so funktioniert haben, vielleicht dann dagelassen. Also es wäre für mich das zugänglichste Spiel von den dreien. Man hat einen Plan, da werden die ganzen Teile ausgelegt. Und dann bewegt man die Figur ein Feld immer weiter und derjenige, der dran ist, darf aus dieser Reihe oder der Spalte, je nachdem, wo er steht, eben dann einen Teil rausnehmen und auf seinen Platz puzzeln. Dann geht man wieder ein Feld weiter und der nächste ist dran, darf da in dieser Reihe sammeln. Und das geht eben reihum, bis es irgendeiner geschafft hat, dass nur noch ein Teil in einer Reihe liegt und dann wird gewertet. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wie bei Tetris, wenn man unten gucken würde, wie viele Reihen sind voll von unten genommen. Weil wir sind beim Brettspiel, die Reihen können nicht verschwinden, aber sie müssen eben vollständig werden. Wenn man das geschafft hat, dann zähle ich von unten, ich habe 3 volle Reihen, das sind dann 30 Punkte, weil es immer 10 Kästchen sind. Und da drüben liegen vielleicht noch 6, die eben nicht voll sind, da habe ich 36 Punkte. Und dann vergleichen wir das und wer eben die meisten hat, der hat den ersten Meilenstein erreicht. Und wenn einer 2 hat, dann ist das Spiel beendet und derjenige hat gewonnen. Also es ist relativ simpel von den Regeln her, aber es ist eben elegant. Also es funktioniert auf diese Art und Weise recht
ist gut. Elegant ist von Uwe Rosenberg. Daniel, würdest du auch sagen, dass man die anderen beiden nicht mehr braucht, wenn man das hat? Also ich habe mich ja damals gefragt, warum er so arg ähnliche Spiele in so einer Reihe macht, weil ich dann auch immer das Gefühl hatte, oh, jetzt kaufe ich schon wieder das Gleiche, nur mit irgendwie einer Regel irgendwie anders.
Ich brauche ja lange Zeit, eigentlich brauchte ich nur Patchwork als Zweispielerspiel, was bis jetzt immer für mich das am schönsten, am besten macht, am einfachsten macht, und hatte erst die Probleme, als ich dann damals Cottage Garden gespielt habe, dachte ich mir, jetzt ist mein Tableau voll, jetzt drehe ich um und mache weiter, das ist irgendwie nicht so Tetris, ich will das nicht resetten, ich will nicht alles wegtun. Ich habe Indian Summer gar nicht gespielt, muss ich zugeben. Mir hat Spring Meadow unglaublich viel Spaß gemacht. Vor allem, weil ich, glaube ich, gewonnen habe. Bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall, weil es halt wirklich so zugänglich ist. Und wenn man sich vorstellen kann, man hat diese Reihen voll, macht es voll. Es funktioniert wirklich gut und es ist einfach simpel. Und das ist hat für mich so was Tetris-artiges. Wirklich so, ich baue mein Teil dahin, es bleibt das ganze Spiel über da und ich weiß genau, wo es liegt. Und das ist was für mich total simpel ist. Was mich ein bisschen verwirrt jedes Mal, wenn ich so ein Spiel spiele, dass wenn ich Tetris spiele, die Teile ja von oben runterfallen und ich es abschalten muss, dass ich auch ruhig Sachen verbauen kann, weil ich nachher noch das andere Teil, auch wenn es von oben keinen Zugang mehr hätte, trotzdem in die entsprechende Lücke reinfüllen kann. Das hängt bei mir im Kopf immer so ein bisschen. Ich höre die Musik von Tetris und ich lasse einen Teil runterfallen, aber nee, das passt ja eigentlich nicht hin. Und ist natürlich abstrakter als Tetris, weil es dann viele kleine Regeln gibt. Oder nicht viele, es gibt eigentlich 2 kleine Regeln, oder? Korrigiere mich, Stefan. 2, es gibt einmal die Murmeltiere und es gibt so Löcher, die aus denen diese kleinen Murmeltiere rauskommen, die einem dann noch bestimmte Boni bringen und noch Sonderteile legen lassen. Das macht das Ganze wirklich wesentlich taktischer und macht aus einem einfachen Tetris, ich fülle das jetzt auf und warte das richtige Teil, wirklich dann ein kleines Wettrennen dann auch, was Spaß macht, wenn man guckt, so, wie viel hat er, wann kann ich jetzt werten, welches Teil kann ich dem anderen vielleicht sogar wegnehmen, weil ich dann, Stefan hat es beschrieben, man hat diesen Plan und man kann auch teilweise sehen, welches Teil man als nächstes nehmen kann und welches Teil der andere nehmen kann, um ihm dann wirklich gezielt vorher das eine Teil, was man braucht, vor der Nase wegzuschnappen. Und das macht das Spiel wirklich interessant und jetzt, spannend.
Jetzt will ich ein Tetris mit Murmeltieren, Stefan, danke.
Ja.
Ja, das hat er auch in jedem Spiel irgendwie verpackt, dass da Tiere drin vorkommen. Im ersten waren es die ganzen Katzen in Cottage Garden, dann in Indian Summer waren es die alle möglichen Waldtiere, Igel und Füchse, was man alles wollte. Und hier hat er jetzt eben die Murmeltiere, die dann eben aus diesen Löchern kommen, weil die Teile haben ja so jeweils Löcher, die hatten das Indian Summer übernommen, dieses Konzept. Und ja, ich muss die Frage auch stellen, warum hat man das gemacht, diese anderen beiden Titel, wenn sozusagen der dritte doch die Vereinigung von den anderen ist? Ja, ich würde jeden, also wenn jetzt man noch keins von den ganzen hat, würde ich am ehesten zu Spring Meadow raten. Und wie beim Daniel sehe ich es auch so, nichts geht an Patchwork.
Ja, das ist wirklich super.
Patchwork ist ganz weit oben und das geht aber nur zu zweit. Und wenn man dann sagt, ja, man hätte gern sowas Ähnliches für mehrere Spieler, ja, dann würde ich sagen, okay, ist Spring Meadow für mich der nächste
Kampf. Wie findet ihr es denn im Vergleich zu Bärenpark? Weil bei Bärenpark, da hat mir das ganz gut gefallen, da legt man ja auch so Tetris-artige Teile, aber baut sich dabei gleichzeitig so einen Freizeitpark auf. Und das fand ich zum Beispiel thematisch total cool, weil ich Freizeitparks und Zoos und sowas total mag, also auch als Simulationsspiel solche Spiele total mag, mir eigene Parks zu bauen. Und dann hatte ich aber nicht nur so das Gefühl, ich lege jetzt irgendwie Tetris-Teile, sondern hatte da auch irgendwie eine coole Herausforderung, Herausforderung, weil man sich ja dann auch so battelt, um wo lege ich das Teil jetzt hin. Ist es vergleichbar mit Bärenpark oder ist es ganz anders?
Also bei Bärenpark, das war für mich, ich finde jetzt das Spring Meadow etwas taktischer. Mhm. Also ich muss da wirklich mehr Gedanken darüber machen, welches Teil ich denn nehme, weil ich ja auch damit auch die Gegner beeinflussen kann. Weil ich ja damit auch entscheiden kann, wann die nächste Wertung ausgelöst wird. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass ich sage, ich nehme lieber dieses Teil, was mir nicht so gut passt, aber dafür spielen wir noch 2, 3 Züge länger und ich habe noch mal eine Chance, irgendwas aufzuholen oder irgendeine Lücke zu schließen. Also insgesamt ist für mich Bärenpark etwas simpler.
Okay.
Hast du nachher das Gefühl gehabt, als du Bärenpark gespielt hast, dass du einen Park baust, wirklich?
Naja, es ist ja wieder die gleiche Diskussion.
Wichtig ist, wo du was hinlegst? Nee, aber das ist die gleiche Diskussion, weil ich glaube, dass das Spring Meadow ein sehr thematisch gut umgesetztes
wegen
Spiel
dieser
ist.
Schneedecke
und weil ich wirklich das Gefühl habe, es schmilzt. Ja, ich habe das Gefühl, es schmilzt. Und ich weiß nicht, warum bei Tetris diese komischen bunten Blöcke runterfliegen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es ist nicht für Space Invaders, wo die Außerirdischen kommen. Es fallen einfach Blöcke runter. Und bei Spring Meadow merke ich, wenn ich drauf gucke, oh, guck mal, ist schon die Hälfte weggeschmolzen. Das passt. Also für mich
wir
passt
haben
das
ja auch sehr gut.
Daniel hat die ganze Zeit gegrinst, als wir es gespielt haben.
Ja, mir hat's gefallen. Vor allem das Schöne ist, je mehr Teile ich weggenommen habe, desto mehr könnte ich von dem Schönen, da wo die auf dem Tableau, wo die ganzen, auch nicht auf dem eigenen Brett, sondern auf dem gemeinschaftlichen Tableau, wo die Teile liegen, ist dann drunter als Illustration so auch wirklich so, sind so eine Landkarte von oben mit Erhöhungen, mit Wanderwegen und irgendwelchen Möglichkeiten zum Einkehren. Also wirklich so eine, als würdest du eine Wanderkarte von oben fotografieren, fand ich total schön gemacht. Hat wirklich mich unglaublich angesprochen.
Ja, manchmal reicht so ein ganz einfaches Thema, gell? Schneedecke schmilzt, darunter ist Wiese und Murmeltier. Das reicht doch schon, um ein thematisch stimmiges Spiel zu machen. Ist von Uwe Rosenberg, erschienen bei Pegasus bzw. bei Edition Spielwiese. Und wie die Vorgänger ja auch, gell? Die beiden, die waren auch Edition Spielwiese von Rosenberg, genau.
Ja.
Gut, ich glaube, damit ist die Serie dann aber auch abgeschlossen. Ich weiß nicht, warum die vierte Jahreszeit fehlt, aber ich glaube, es bleibt bei dieser Trilogie. Vom schmelzenden Schnee bis hin zum bierbrauenden Mönch, Detective Stories, die Donuts essen und ein Königreich. Wir hatten eine sehr breit gefächerte Folge heute. Vielen, vielen Dank an euch beide wie immer für eure Zeit und die vielen Eindrücke zu diesen Spielen. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Absolut. Danke dir auch.
Mir auch. Vielen Dank.
Euch findet man wie immer im Internet, in diesem Internet unter @hinschauer auf Twitter und Limettenpresser bei uns im Discord und Krimimaster. Dich findet man natürlich genau unter diesem Begriff. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.
Ciao.
Sag tschüss, Daniel.
Tschüss, Daniel.